Nachwort. Kaddisch. Obwohl Frederica Mandelbaum den Rest ihres Lebens anderswo verbringen sollte, blieb sie in den Vereinigten Staaten eine sagenumwobene Gestalt. Und so entstand im Frühling 1893 plötzlich eine Großstadtlegende und wurde von den amerikanischen Zeitungen über die ganze Welt verbreitet. Die Nachricht vom Tod Maul Mandelbaums. Mother Mandelbaum tot. Die berühmte Hehlerin erliegt in Hamilton, Ontario, der Apoplexie, trompetete eine Schlagzeile in der New York Evening World. Die Königin der Gauner, Mother Mandelbaums Dasein endete durch einen Schlaganfall, verkündeten die Fall River Daily Evening News auf der ersten Seite. Einem Brief zufolge, der gestern der Kanzlei Howe and Hamel zuging, starb sie vor 2 Wochen im Alter von 65 Jahren an einem Hirnschlag, berichtete die Zeitung am 23. März 1893. Seit sie aus New York geflohen ist, lebte sie wie eine Prinzessin. Es folgten eine ganze Reihe von Richtigstellungen. Mother Mandelbaum residiert quicklebendig und im Überfluss in Hamilton, schrieb der Cincinnati Inquirer auf Seite 1. Mother Mandelbaum nicht tot, berichtete die New York Tribune und fügte hinzu. Die Nachrichten über Mrs. Mandelbaums Tod, der berüchtigten New Yorker Hehlerin, entbehren jeder Grundlage. Mrs. Mandelbaum wurde in ihrem Heim in Hamilton gesehen und gibt an, sie sei bei bester Gesundheit. Sie könne sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Nachricht von ihrem Tod entstanden sein könnte. Für Frederica, die ihr Leben in den Vereinigten Staaten so sehr geliebt hatte, dass auf ihrem Haus in der Clinton Street an Feiertagen das Sternenbanner flatterte, war das Exil wie lebendig begraben zu sein. Sie hat wenige Freunde, berichtete der St. Louis Post-Dispatch, nachdem ein Korrespondent sie 1887 in Kanada aufgesucht hatte. 1889 wurde ein Journalist, der für den Cincinnati Inquirer schrieb, bei Marm vorstellig. Ihr Laden in Hamilton, heißt es im Artikel, werde von der Polizei ständig überwacht. Häufig entsteigt ein gut gekleideter Mann am Bahnhof dem Zug und begibt sich zu ihrem Haus, zitierte der Journalist einen Polizeibeamten. Wir beobachten diese Leute. Meistens bleiben sie nicht lang. Und wenn wir sie abreisen sehen, sind wir zufrieden. Im Laden, schilderte der Journalist, trifft man zu jeder Tageszeit eine gepflegte Frau an, stämmig, aber nicht fett, deren Gesichtszüge markant, aber angenehm sind und die einen gesunden Teint hat. Es ist die berüchtigte Madame Mandelbaum. Die alte Dame kleidet sich gepflegt und trägt eine Nickelbrille. Sie wäre vermutlich der letzte Mensch, den man für kriminell halten würde. Der Journalist fragte, ob das Geschäft gut ginge. Nein, das nicht gerade, sagte Malm. Wie sollte es auch, an einem Ort wie Hamilton? Das Problem ist, dass ich im falschen Gewerbe bin. Niemand hier will Unterwäsche für Kinder kaufen. Die macht man hier selbst. Ich habe nicht genug zu tun und mache mir immer so viel Sorgen, dass ich das Gefühl habe, verrückt zu werden. Ich habe ja versucht, hier etwas zu verkaufen. Aber entweder will niemand kaufen oder sie haben kein Geld. Und dann ist da noch der Tod meiner Tochter. Sie waren auf der Beerdigung, nicht wahr? Hakte der Reporter nach. Das ist Unsinn, antwortete sie. Das erzählen nur die Polizisten und einige der Zeitungsleute in New York. Ich bin viel zu bekannt, um so ein Risiko eingehen zu können, wenn ich nicht verhaftet werden will. Und sie fügte hinzu: Ich wünschte, ich wäre hingefahren. Irgendwann dachte ich, dass ich es mache. Hätte ich es getan, dann wäre der ganze Ärger vorbei. Dann wäre das auf die ein oder andere Weise gelöst worden. Frederica übte ihr Geschäft in Hamilton bis in die frühen 1890er aus. Aber von dem Moment an, da sie ihren Fuß auf kanadischen Boden setzte, war klar, dass ihre Tage als Königin des organisierten Verbrechens vorüber waren. »Die Armee der Feinde der Gesellschaft braucht einen General«, schrieb ihr geläuterter Schützling Sophie Lyons 1913. Und der größte unter ihnen war Mother Mandelbaum. Was aber brachte Mrs. Mandelbaum überhaupt dazu, den Posten der Generalissima zu übernehmen? Natürlich waren die Umstände auf ihrer Seite. Ihr Aufstieg fiel in eine Zeit, in der Massenproduktion, Mittelklasse-Sehnsüchte, politische Bestechlichkeit, ausufernde Polizeikorruption, omnipräsente Banken und leicht zu transportierendes Papiergeld zu einem ihren Zwecken förderlichen Klima verschmolzen. Aber diese Umstände hätten jedem möchtegern Verbrechensfürsten den Weg geebnet. Und diese waren natürlich überwiegend Männer. Was aber erlaubte einer Frau, dieser Frau, in einem Tätigkeitsfeld, das sich für Frauen meist als rau erwies, den Gipfel zu erklimmen? Darauf gibt es letztlich zwei Antworten. Die erste hat mit Mrs. Mandelbaums ethnischem Hintergrund zu tun. Die zweite nimmt Bezug auf einen bestimmten Moment in der Geschichte des amerikanischen Verbrechens. Die Tatsache, dass Marm nicht nur Frau war, sondern Jüdin, hatte auf ihre beruflichen Aussichten einen enormen Einfluss. Im Gegensatz zu den meisten anderen Einwanderinnen Mitte des 19. Jahrhunderts wurde von jüdischen Frauen erwartet, dass sie außerhalb des Hauses Arbeit annahmen oder unternehmerisch tätig wurden. Diese Arbeit erlaubte ihnen, die Familie zu ernähren, während ihre Männer sich dem Studium der Tora widmeten. Wie die Historikerin Hazia R. Diner und die Journalistin Beryl Leaf Benderly schreiben, dass es unter den amerikanischen Jüdinnen durchaus üblich war, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, indem sie Geschäfte führten und über eigene Einkünfte verfügten. Jüdische Frauen waren darüber hinaus in vielfacher Hinsicht für das Wohl der Familie verantwortlich, körperlich, wirtschaftlich und spirituell. Dass es einer amerikanischen Jüdin also möglich war, eigenständig zu wirtschaften, habe auch dazu beigetragen, dass Menschen, die sich an anderen Orten unterdrückt oder verfolgt sahen, nach Amerika emigrierten. In der alten Heimat beschränkte sich das Tätigkeitsfeld der Frauen meist auf Hausarbeit verschiedenster Art. Diner und Benderly beschreiben in ihrem Buch anschaulich, wie der Alltag der jüdischen Frauen aussah. Häufig arbeiteten sie im Geschäft der Familie mit, erledigten Näharbeiten oder stellten Backwaren oder andere Dinge her, die sie verkaufen konnten. So konnte es sein, dass sie sogar ein eigenständiges kleines Geschäft etablierten. Aber als die Jüdinnen nach Amerika kamen, erkannten sie schnell, dass es hier nicht erforderlich war, die üblichen Geschlechterrollen, wie sie sie aus Europa kannten, beizubehalten. Nirgendwo sonst in modernen Industriegesellschaften konnten jüdische Frauen mehr Macht, Einfluss und Gleichbehandlung erreichen als in Amerika, schreiben die Autorinnen. Überall sonst hätten Frauen die durch Religion und Tradition vorgegebene Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen akzeptiert und gelebt. Nicht so in den Vereinigten Staaten, wo sie sich auch in religiösen Belangen emanzipierten und ihren Platz in der Gemeinde und im politischen Leben erkämpften und behaupteten. Und, wie man hätte hinzufügen können, auch in den entscheidenden Zonen der Kriminalität. In dieser Arena lernte Frederica, sich zu behaupten, indem sie ihre Aktivitäten mit denen der mächtigen Unterweltbosse verband. Sie war Teil des Prozesses und wurde keineswegs mitgerissen, erzählte mir Rona Howlup erst kürzlich. Die Arena, die sie sich schuf, war kein zwielichtiges Unterweltunternehmen, das neben der politischen Ökonomie des Mainstreams herlief, sondern ein Biotop für ein kapitalistisches Projekt, das exakt darauf abzielte, sich mit dem Mainstream zu vermischen. Tatsächlich war es eher das weibliche Hilfskomitee für die Tammany Hall. Noch wichtiger war, dass Frederica das Produkt einer Tradition war, in der sie ihre Intelligenz und Energie weitgehend freien Lauf lassen konnte. Dinah und Benderly beschreiben diese besondere Rolle aus der jüdischen Tradition heraus. Im Zuge der wöchentlichen Sabbatfeierlichkeiten rezitiere der Mann traditionell Verse, die unter anderem die Frau als diejenige ehren, die aufgrund ihrer Tätigkeit den Sabbat ins Heim gebracht habe. Geehrt werde die Frau vor allem für ihre Tüchtigkeit, ihren Dienst für die Familie und ihre Mutterschaft. Das stehe konträr zu einem Frauenbild, das Weiblichkeit vor allem mit Anmut oder Schönheit verbindet. Stattdessen werde die Frau für ihre Tatkraft und ihr Schaffen geehrt. Natürlich waren auch andere Migrantinnen mit einem anderen Hintergrund klug und arbeiteten hart, weil sie ehrgeizig waren. Aber im Amerika in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es wenig Traditionen, die die Rolle einer Frau so klar beschrieben als Verkörperung von Selbstvertrauen, mutigem Engagement und zielstrebiger Entschlossenheit. Und diese Eigenschaften, die im Leben jüdischer Familien jahrhundertelang so einen entscheidenden Raum einnahmen, erwiesen sich letztlich als ausgezeichnete Vorbereitung auf die geschickte Organisation einer Verbrecherfamilie. Neben der Frömmigkeit, Sparsamkeit und dem guten Management, das eine tüchtige Frau mit ausmacht, schreiben die Autorinnen. Je nach der familiären Situation, ob der Ehemann zum Beispiel eher mittellos war oder ein Geschäft führte, konnte die wirtschaftliche Situation jüdischer Frauen variieren. Von mitbeteiligt bis weitgehend selbstständig. Da sie nach jüdischem Recht ihren eigenen Besitz nicht an den Ehemann abgeben mussten und selbstständig Verträge schließen konnten, war ihre wirtschaftliche Stellung deutlich besser als die anderer Frauen. Auch Frederikas deutscher Hintergrund erwies sich als nützlich für ihren Aufstieg. Die deutsche Kultur und Gemeinschaft hatte ihre eigene Einstellung zum Geschlecht, die auch beeinflusste, wie Frauen im Milieu auftraten, schreibt Rona Holub. Die Erwartungen gerade an die deutschstämmigen Frauen in der Arbeiterklasse waren dabei hoch. Es wurde vorausgesetzt, dass sie sich nicht nur um die Familie kümmerten, sondern auch zum Familieneinkommen beitrugen. Der zweite Umstand, der Marms Aufstieg möglich machte, war die Tatsache, dass sie frühzeitig zur Stelle war. Die späten 1850er, als der Aufstieg begann, waren der Höhepunkt des goldenen Zeitalters des amerikanischen Verbrechens. Damals organisierte man sich erstmals professionell. Fast so, wie das Ärzte und Anwälte mit ihren Berufsverbänden in der Oberwelt taten. In der Welt US-amerikanischer Unternehmen, ob in der Unter- oder Oberwelt, begann man erst nach dem Sezessionskrieg, sich strenge professionelle Standards zu geben. Einigen und insbesondere Männern war es gelungen, die Herrschaft über Landbesitz, Arbeit und Kapital zu gewinnen. Und die Gesellschaft so neu zu organisieren, insoweit sich die Nicht-Privilegierten sich unter der Führung der wenigen organisierte, wie der Historiker Robert H. Wiebe beschreibt. Ende der 1870er Jahre habe festgestanden, dass diese Männer die nächsten Jahrzehnte prägen würden.